Audio Now.
Daddy, bleib cool.
Sicherlich habt ihr alle mal einen Thriller gelesen. Vielleicht sogar auch von Sebastian Fitzek. Er ist heute zu Gast im Podcast und wir beide sprechen über die Sorgen und Ängste, die der Vater jeden Tag mit sich rumtransportiert. Hört rein.
Papa, la pap. Papa, la pap.
Sebastian, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ich rufe dich hier aus Schweden an, wo viele Henning Mackell-Filme bzw. auch Bücher gestartet sind. In der Entstehung viele Thriller. Du bist der deutsche Thriller-Experte. Wie fühlst du dich momentan in dieser Corona-Zeit? Was sind deine großen Herausforderungen, gerade als Autor?
Ja, hallo Gerrit. Also ich beneide dich ehrlich gesagt, dass du was da so schön hast in Schweden. Hier scheint zum Glück die Sonne und das ist ja immer so das Problem. Corona, alle müssen sich zurückhalten aus gutem Grund und dann lacht die Sonne so schön und man kann eben nicht das Leben so genießen, wie man es früher genossen hat. Es ist so, dass als Thriller-Autor das eben eine Herausforderung ist, die trifft mich aber genauso wie alle anderen, dass einem auf einmal bewusst wird, ja, was vermissen wir eigentlich, wenn wir auf einmal so neudeutsch downgegradet werden, wenn wir von heute auf morgen eben nicht mehr unser gewohntes Leben leben können? Das ist etwas, was in vielen Romanen bei mir immer eine Rolle spielt und ich hätte mir wirklich gewünscht, das wäre rein fiktiv geblieben und wir würden nicht alle jetzt in so einem Realtime-Thriller leben müssen.
Und ganz besonders jetzt als Autor verarbeitest du diese Corona-Zeit ein bisschen in deinen Büchern? Ist da so ein was in deinen Fingern, was da gerade schlummert, was du niederschreiben wirst?
Also Corona als solches, als äußeres Ereignis oder Stichwort Pandemie eher nicht. Ich habe ja schon mal einen Pandemie-Thriller geschrieben, Noah. Thema, ich glaube auch, dass also ich persönlich sehe mir die Zeit dabei, wo wir davon nichts mehr hören müssen. Aber den Kern, den ich gerade schon angesprochen habe, wie verändert sich ein Mensch, wenn er mit einem Schicksalsschlag, mit Gewalt, mit eben so einer Pandemie konfrontiert ist? Wie verändert er sich auch psychologisch? Das ist das Wesen eines Psychothrillers. Das wird sich natürlich weiterhin in meinen Romanen finden und ich kann gar nicht verhindern, dass ich vielleicht sogar mein Unterbewusstsein ist Co-Autor. Selbst wenn ich mir jetzt auf die Fahnen schreiben würde, Corona darf überhaupt nicht thematisiert sein, kann es schon sein, dass ich irgendwann mal feststelle, ach guck mal an, das Thema lag dir doch offensichtlich so auf dem Herzen, dass dein Unterbewusstsein das mit eingewoben hat.
Jetzt bist du auch Vater und kommst aus dieser Vaterrolle heraus. Wenn wir auf Corona noch kurz eben weiterdenken, wie ist das für dich gewesen mit der Betreuung und Co.? Hat es da für dich auch Veränderungen, große Veränderungen gegeben?
Ja, natürlich. Also ich hatte ja zum Glück jetzt keine prüfungspflichtigen Kinder. Ich stelle mir das ganz extrem nervenaufreibend vor, wenn man beispielsweise nicht weiß, geht's jetzt ins Abitur oder die MSA-Prüfung, findet die nun statt oder nicht? Das ist natürlich dann eine nervenaufreibende Kiste für die gesamte Familie. Bei Grundschulkindern konnte man ja auch, muss man ganz ehrlich mal sagen, ja, also ob man jetzt mal 2-3 Wochen lang das verschiebt oder nicht, da geht jetzt die Welt nicht sofort unter, aber als es dann immer länger und länger wurde, musste man natürlich sich damit noch stärker auseinandersetzen. Und es war ja das sehr interessante und lustige Internet-Meme, was dann irgendwann gesagt hat, von wegen, also Eltern haben sehr schnell festgestellt, der Lehrer ist doch nicht das Problem. insofern ist es so, dass ja, das ist schon eine andere Hausnummer. Jetzt ein Kind im Übrigen auch neben der Arbeit weiterhin zu unterrichten, zu bespaßen und die Balance zu halten zwischen Freizeit und Unterricht. Aber es wäre ja auch noch schöner, wenn jetzt alle festgestellt hätten, ach, guck mal hier den Job von Lehrerinnen und Lehrern, den mal jetzt noch nebenbei mit. Das ist ja gar nichts. Nee, ganz im Gegenteil, dafür wird man ja ausgebildet, dafür gibt es dieses Studium. Das ist eben unersetzbar. Wir hatten Glück mit unserer Schule, die digital auch schon ein bisschen mehr vorangeschritten war.
Großer Punkt.
Das ist gut, aber natürlich, es gab auch den ein oder anderen Klassenkameraden, jetzt nicht in den Klassen meiner Kinder, aber in Parallelklassen, die haben, da haben die Eltern also ein striktes Digitalverbot. Ne? Das war jetzt gar nicht so, dass das jetzt am Geld oder irgendwie lag, oder sondern die waren einfach, die sagten, nee, so wie früher meine Eltern gesagt haben, Privatfernsehen kommt mir nicht ins Haus, haben die gesagt, das Internet, WLAN gibt's hier nicht. Das war natürlich dann ein großes Problem, wenn die erste Aufgabe heißt, schick doch mal einer Klassenlehrerin eine E-Mail.
Wie gehst du denn mit dem ganzen digitalen Leben deiner Kinder um? Hast du da schon ein bisschen ein Auge drauf oder lässt du die einfach laufen?
Nee, also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich beispielsweise den Mittleren an der PlayStation sehe. Ich bin immer beruhigt, dass wenn ich sage, komm, los, raus, wir unternehmen jetzt was, sei es Spielplatz oder Karls Erdbeerhof oder wir fahren mal ins Naturkundemuseum, dass der sofort mitkommt. Also süchtig ist er offensichtlich noch nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass man erst dann, wenn man...
Hat das falsche Spiel vielleicht?
Bitte? Das falsche Spiel?
Vielleicht?
Ja. Das kann sein, ja, aber das ist ja so, Computerspiele sind ja ein Buch mit sieben Siegeln für mich, vor allem, weil ich gar nicht weiß, wie man sowas programmiert. Und ich glaube auch, dass man ab einem gewissen Alter kognitiv nicht mehr in der Lage ist, alle Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu bedienen. Für mich sieht das wirklich aus, gerade dieses Mario Kart oder was das ist, sieht aus wie so ein LSD-Trip, ja, den ich nie hatte, um es ganz ehrlich zu sagen. Aber so stelle ich mir das vor, wenn ich lange Zeit auf so ein Bildschirm gucke. Und da kriegt man natürlich ein mulmiges Gefühl, wenn man merkt, das ist jetzt so ein Hauptinteresse. Aber ich habe da... zwei Dinge, wo hat natürlich dazu geführt, dass man das dann noch ein bisschen stärker im Auge hat, dass man Interessen noch stärker hat. Es hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, David, hast nicht mal Lust zu erfahren, wie sowas überhaupt entsteht? Willst du nicht mal dein eigenes Spiel machen? Und tatsächlich haben wir jetzt uns so einen Kurs rausgesucht, in dem die absoluten Grundzüge, schon ab 7 Jahre gilt das, einem beigebracht werden, wie man Computerspiele programmiert. Das könnte dann eben auch eine neue Welt sein. Außerdem habe ich ihm gesagt, erstmal für jedes wirklich richtig dicke Buch, was du liest, kaufe ich dir ein Computerspiel, also ein PS4-Spiel. Und da wollte er sofort anfangen zu lesen, natürlich. Ich habe dummerweise gesagt, also Harry Potter beispielsweise, bis mir aufgefallen ist, der hat ja den Film schon gesehen, zumindest den ersten Teil. Ich kann ihn gar nicht abfragen, ob er das Buch wirklich gelesen hat. Muss mir also noch ein System ausdenken, dass wir beide das Buch kennen, und ich will jetzt mit der unendlichen Geschichte anfangen, weil das kenne ich noch sehr gut und er hat es noch nicht gelesen. Und wenn das durch ist, das dauert ja dann eine Weile, hat er so eine Motivation. Dann hoffe ich ihn, dass ich ihn darüber wieder ein bisschen mehr, das gab es halt, hat er sehr gerne gelesen, dass das dann wieder reaktiviert wird.
Jetzt sprichst du es an, das Lesen generell. Es ist ja so, dass es immer mehr schwindet. Also ich sehe, wenn ich mit der U-Bahn und Co. fahre, das Bild hat ja jeder vor Augen, alle sitzen auf ihren Smartphones und Co., aber das Haptische geht so ein bisschen verloren.
Ja.
Meinst du, das kriegen wir irgendwie nochmal hin, dass zum Beispiel auch meine Kids, die sind jetzt ein bisschen jünger als deine, irgendwann auch wieder so richtig süchtig nach Büchern sind und das, wie sagt man so schön in der Jugendsprache, das hart suchten?
Tja, ich würde mal sagen, jein, denn erst einmal ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie wir es empfinden. Es hat mal einer ein Bild gepostet, da waren links alle in der U-Bahn und alle glotzten auf den Smartphone-Bildschirm und rechts das Bild, das war 1920 in der New Yorker U-Bahn, alle saßen in der U-Bahn und alle hatten ihren Kopf in einer Zeitung vergraben. Das ist halt Zeichen der Zeit. Das Medium hat sich geändert, aber man liest eben auch noch gerne. Der Boom auch beim Buch ist ja, ich will nicht sagen ungebrochen, weil wir haben Rückläufe. Logischerweise, das Zeitkontingent wird immer schmaler. Und auch ich, wenn ich mir abends einen Netflix-Film ansehe, dann geht das zu Lasten eines Buchkonsums. Das wird sich verschieben. Aber nach wie vor wird in der Buchindustrie mehr umgesetzt als in der Gaming, in der Kino- und in der Musikbranche zusammengerechnet pro Jahr. Also das Buch ist nur nicht mehr so hip und so laut und hat auch keine MTV Music Awards, die großartig gefeiert werden. Da ist die Verleihung des Deutschen Buchpreises doch sehr viel dezenter. Und ich glaube, was auch beispielsweise bei Spielen, ja, habe ich mich mit dem Moses Verlag sehr lange unterhalten, mit der Frau Theberts, der Geschäftsführerin, die von einem unfassbaren Spieleboom erzählt hat, allerdings bei Brettspielen, die 30-prozentige Zuwachsraten haben, wo Leute eben ganz bewusst sagen, du, den ganzen Tag sitze ich im Büro vorm Bildschirm oder hab mit meinem Handy zu tun oder weiß der gar was, am Abend möchte ich jetzt nicht auch noch mich mit digitalen Medien beschäftigen. Wir machen ein Gesellschaftsspiel und die füllen Halle, die Spiel in Essen, die Messe wird immer größer. Jetzt natürlich leider wegen Corona nicht, da haben sie alle einen Dämpfer bekommen. Also ich sehe, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung, hat ein sehr kluger Freund mir schon mal gesagt. Und ich glaube, wir pendeln uns halt irgendwann an und ja, das wird immer eine Veränderung sein, aber es wird keine Entweder-Oder-Schiene sein, sondern es ergänzt sich irgendwann.
Das Buch ist jetzt nicht laut, was du gerade sagtest. Wie können wir das denn wieder laut machen? Liegt es am Inhalt? Liegt es an den ganzen deutschen Autoren, ohne dass man da jetzt zu weit ausholt? Liegt es dafür, dass man vielleicht die Kinder mit Harry Potter, klar, kann man die natürlich begeistern ab einem gewisses Alter, aber was kommt dann? Also fehlt da irgendwo was?
Ja, aber Stichwort Harry Potter war ja so etwas. Sowas brauchen wir natürlich, dass die Menschen eben in Scharen mitternachts vor der Buchhandlung kampieren. Harry Potter ist ein Phänomen, aber trotzdem real. Mit anderen Worten, das lässt sich natürlich auch irgendwie wiederholen. Nicht bewusst, sondern irgendwann wird es wieder den nächsten Harry Potter geben und den nächsten Boom und den nächsten Hype auslösen, so wie es irgendwann vielleicht den nächsten Boris Becker geben wird, der uns alle wieder zu Tennisspielern macht. Das Buch selber, ja, da muss aber auch ein bisschen Lobbyarbeit gemacht werden. Das glaube ich auch. Also ich habe einen Artikel gelesen, der hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil ich da lobend erwähnt wurde, aber der etwas gelobt hat, was mir gar nicht so bewusst war bei mir. Nämlich, da war im Buchreport, Fachmagazin des Buchhandels, ein Artikel darüber, warum gibt es eigentlich bei Büchern keinen Abspann? Weil wirklich unendlich viele Gewerke tragen dazu bei, dass ein Buch überhaupt gelesen werden kann von einer Leserin oder einem Leser. Der Einzige, der es irgendwie halbwegs noch machen würde, wäre Sebastian Fitzek, weil ich tatsächlich habe immer so 13 Seiten Danksagung, weil es mir einfach Spaß macht, lustige Danksagungen zu schreiben. Ich habe das aber nie so als Abspann gesehen, was mir klar wurde, ja, stimmt eigentlich. Die Filmwirtschaft geht da viel selbstbewusster damit um und lässt erstmal 10 Minuten Abspann nach einem Film laufen, um zu zeigen, guckt mal an, wie viele Menschen dafür arbeiten müssen. Stichwort Film. Lobbyarbeit müsste eben da ansetzen, dass mal wirklich deutlich gemacht wird, dass jeder gute Film auf einem Buch basiert. Meistens auf einem Drehbuch, aber auch sehr, sehr häufig eben auf einer Romanvorlage. Und da hatte ich das Aha-Erlebnis, als ich The Sinner erste Staffel gesehen habe auf Netflix. Und nach der 4. Folge, ja, nämlich das springt ja immer sofort um, gleich geht's ja gleich los, die nächste Folge.
Geht direkt weiter,
aus dem Augenwinkel heraus Petra Hammisfahr den Namen gelesen habe. Und das ist eigentlich so die erste Psychothriller-Autorin gewesen, die schon Psychothriller geschrieben hat, bevor es mich gab. Und dann spule ich zurück, hatte unendliche Schwierigkeiten, da überhaupt den Abspann auf Halt zu machen. Und dann habe ich wirklich gesehen, dass The Sinner auf dem Roman Die Sünderin von Petra Hammisfahr beruht. So, das habe ich dann gepostet im Internet und alle unisono, Autoren, Verlagsmitarbeiter sagten, wusste ich gar nicht. Alle gesehen, alle wussten das nicht. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, da ist das Buch viel zu leise. Das geht auch zu Lasten der armen Petra Hammisfahr. Einfach zu sagen, vorneweg, hier nach einem Bestseller von Petra Hammisfahr, Die Sünderin, aber richtig groß und fett einblenden. Das ist nicht zur Selbstbeweihräucherung von Autoren gedacht, sondern muss dann auch den Menschen klar gemacht werden, das, was du hier konsumierst, das hat eine Romanvorlage gehabt. Und dann wird auch irgendwann der Wunsch wieder aufkommen zu sagen, ach Mensch, lese ich mir doch mal das Buch durch. Ja, und ich finde, da kann noch mehr Lobbyarbeit einfach zugunsten des Buches gemacht werden.
Da siehst du dich also in der Pflicht auch ein Stück weit.
Definitiv ist es wichtig, dass wir die Literatur laut werden lassen und dass wir so viele Bestseller wie möglich existieren lassen, damit im Übrigen auch wieder andere Newcomer eine Chance haben. Ja, also ich wäre ja nie, ich damals, Psychothriller in Deutschland war undenkbar, haben sie gesagt, ja, Petra Hammisfahr wurde als Ausnahme gehandelt und auf meinen allerersten Büchern stand auch drauf für die Leserinnen von Petra Hammisfahr. Später hat sich herausgestellt, wir haben da gar keine große Überschneidung, aber man kannte eben auch sonst nichts. Was hätte man sonst drauf schreiben sollen auf meinem Buch? Mir wäre aber keine Chance gegeben worden, wenn der Drüber-Knauer Verlag nicht zahlreiche Bestseller-Autoren vor mir hatte und gesagt hat, okay, wir haben ein bisschen was in der Portokasse, dann werfen wir mal 4.000 Stück auf den Markt, mal gucken, was passiert. Und das ist eben wirklich wichtig. Ja, ein ähnliches Gattungsproblem hat Radio auch gehabt. Ne? Es gibt kaum ein Medium, was so viele Menschen bewegt und erreicht wie Radio. Trotzdem, kaum einer sagt noch, ich möchte gerne Radiomoderator werden. Ja, das hat sich alles komplett gewandelt. Das hat irgendwann das Radio erkannt und hat zumindest den Deutschen Radiopreis ins Leben gerufen, wo Barbara Schöneberger einmal im Jahr eine riesige Gala moderiert, wo Ed Sheeran oder Robbie Williams mit auftaucht. Also die Leute, die im Radio gespielt werden. Das ist natürlich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, aber der ist mal gar nicht schlecht zu zeigen, hey, uns gibt es und wir sind relevant und wir sind wichtig. Eine ähnliche Veranstaltung vermisse ich im Buchbereich. Was ich nicht vermisse, sind hervorragende Autorinnen und Autoren. Also da haben wir gerade in Deutschland und gerade im Übrigen auch, was im Thriller-Bereich angeht, also sowas von zu- und nachgelegt. Wenn man sich die Bestsellerlisten anschaut, haben wir mehr als die Hälfte, würde ich jetzt mal prognostizieren, stammt aus deutschen Federn. Und da überproportional viele wirklich hervorragende Frauenstimmen.
Ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, bei der Musikbranche kenne ich so ein bisschen. Wann ist man denn ein Bestseller? Wie viele Exemplare muss man verkauft haben? Wurde das auch über die Jahre nach unten revidiert oder ist das konstant geblieben?
Naja, das, was du jetzt ansprichst, ist die goldene Schallplatte, die sich verändert hat. Ich glaube, das war irgendwann mal 200, jetzt ist es nur noch 100.000. Und man muss auch 100.000 Hörbücher als CD oder als Download kostenpflichtig bezahlt haben, um eine goldene Schallplatte zu bekommen. Aber der Bestseller an sich, der ist nicht nach absoluten Zahlen festgemacht, im Übrigen auch nicht in der Musikindustrie. Wenn in einem Monat nur ein einziger Mensch auf die Idee kommen würde, ein einzelnes Buch zu kaufen, dann würde das eben mit einem Verkauf auf Platz 1 der Bestsellerliste stehen. Andere Bücher gibt es dann allerdings nicht mehr auf der Bestsellerliste. Also schon ein krudes Beispiel. Und zu Weihnachten muss man schon deutlich sechsstellig verkaufen, fünfstellig, sechsstellig, damit man Spitzenpositionen erreicht. Das ist dann im Januar schon wieder ganz anders, wenn alle allenfalls ihr Buch wieder umtauschen wollen. Das ist auch der Grund, warum sich immer die Novitäten stapeln und das dann über das Jahr wieder ausdünnt, weil das meiste Buch ist eben ein Weihnachtsgeschäft. Also insofern hängt es auch ganz davon ab, in welchem Monat man draußen ist und wie generell natürlich gerade. Gerade werden die Bestsellerlisten komplett durcheinander geworfen. Ist ja logisch, weil es gab eine Zeit, da waren alle Buchhändler zu, da gab es nur noch online. Dann durften die stationären Buchhändler aufmachen, aber die Ketten nicht, weil die in großen Kaufhäusern waren. Bahnhofsbuchhandlungen und Flughafenbuchhandlungen haben nach wie vor mit dramatischen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Da ist ja keiner mehr. Also insofern, das, wenn man jetzt auf die Bestsellerliste guckt, ist jede Woche ein neuer Titel auf Platz 1, weil es einfach sehr volatil ist.
Ein Bestseller wird man ja nicht von heute auf morgen, beziehungsweise muss man ja auch eine gute Geschichte haben, sonst wirst du ja kein Bestseller. Du als Vater, inspiriert dich das Vatersein in deinen Geschichten und hast du es darüber auch geschafft, ein Stück weit dir immer wieder neue Themen einfallen zu lassen, weil du dich immer wieder neu kennenlernst, auch in der Vaterperspektive?
Ganz eindeutig. Also man vermeidet natürlich immer zu autobiografisch zu sein, aber natürlich muss man erstmal ein Leben haben, um über das Leben schreiben zu können. Und nichts prägt einen ja so sehr wie das Familienleben. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Ich weiß den Urheber des Zitats nicht, aber es ist tatsächlich so, dass jede große Geschichte eine Familiengeschichte ist. Das ist von Breaking Bad, wo der Heisenberg seine Familie zunächst einmal retten will, indem er Crystal Meth herstellt. Über Star Wars, eine große Familiensaga vom Winde verweht, bis zum Schweigen der Lämmer, wo Clarice Sterling eben ihr Kindheitstrauma überwinden und die Lämmer zum Schweigen bringen will. Es sind alles große Familiengeschichten, Titanic, egal was man dahinter schaut. Weil die Familie ist der wichtigste Bezugspunkt in unserem Leben. Wir alle hatten eine Familie oder haben eine Familie, wünschen uns eine Familie. Es ist kein Zufall, dass auch bei schlimmen Taten Ermittler wie Psychiater immer in die Kindheit zurückgehen, in die Familie schauen. Mörder sind meistens im nahen Angehörigenumfeld zu finden. Und der Kern des Guten wie des Bösen nimmt seinen Ursprung in der Familie. So ist das nun mal. Kaum einer kommt auf die Idee, mit einem Alter von 65 Jahren zu seiner Pensionierung oder 67 oder wann immer er es machen darf, zu sagen, ach, mein Leben lang habe ich jetzt Vorstand einer Bank gut gedient, jetzt nicht in meiner Axt und werde Axtmörder. Das passiert in den seltensten Fällen. Und wir sehen das ja, wenn jemand aus einer intakten Familie kommt, sind seine Chancen im Leben auf der Sonnenseite zu landen einfach wesentlich größer, so dass ich gerade jemand, der sich eben auch mit Psychothrillern und mit den Auswirkungen der Psyche beschäftige, immer natürlich auf die Kindheit rekurrieren muss. Und da ist unweigerlich, dass ich natürlich auch an meine zum Glück wohlbehütete Kindheit denke. Und aber auch später eben jetzt an mich denke, wie gehe ich als Vater mit bestimmten Konflikten, mit Situationen um. Also selbst wenn ich es vermeiden wollen würde, hier würde mein Unterbewusstsein sich sofort als Co-Autor einschalten.
Bei mir ist es so, ich bin ja gerade hier in der Elternzeit in Schweden und meine drei Kids laufen hier auch fleißig rum und der Älteste, man sagt ein paar Mal was, hört nicht, man kennt das ja. So sind wir ja, so sind die Kinder. Sie wollen sich ausprobieren und mal gucken, wie der Vater dann reagiert. Natürlich muss man cool und gelassen bleiben, aber im Kopf malt man sich dann natürlich schon ein paar Gedanken aus, was man jetzt am liebsten mit dem kleinen Knarben machen möchte. Sind solche Punkte auch bei deinen Büchern oder bei deinem Schreiben mit eingeflossen, dass du darüber dann auf Ideen oder Charaktere gekommen bist, die du mitverarbeitet hast?
Also so konkret jetzt nicht, was du jetzt beschrieben hast, weil meine sind jetzt noch nicht so alt, dass sie jetzt diese Art von Grenzen ausloten wollen, aber da gibt's natürlich andere Momente. Das fing an, natürlich, wenn man ein Kind hat, was viel schreit als Baby beispielsweise. Da waren wir, war auch glücklich, aber natürlich war man irgendwann mal auch in Ausnahmesituationen, in Stresssituationen so. Das ist so etwas, wo man sich natürlich als Autor fragt, okay, wie ist dann das jetzt in der desolaten Familie? Die Mann und Frau sind eh zerstritten. Kind, kein Wunschkind. Job gerade verloren. Und jetzt ist er noch krank, schreit die ganze Zeit, lässt sich nicht beruhigen. Es ist so eine kleine Wohnung, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Das macht es nicht besser oder erträglicher, wenn ein Säugling beispielsweise geschüttelt wird. Aber es macht es, wenn man sich dann hineinversetzt. Und das ist, was wir Autoren auf jeden Fall haben müssen. Wir müssen Empathie haben. Selbst mit den abscheulichsten Kreaturen dieser Welt. Wir müssen probieren, uns über die Motivation in sie hineinzuversetzen. Und dann sagen, okay, also boah, das ist dann die Ruhe, wenn man sowieso schon wirklich von allen Sorgen dieser Welt erdrückt wird, die Ruhe zu bewahren, das ist wirklich eine Leistung. Das wiederum hat mich dann auf die Idee gebracht, zu sagen, es müsste eigentlich verpflichtend sein, dass man in einem Geburtsvorbereitungskurs teilnimmt, um einfach, da gibt's ja so eine Puppen, um zu verdeutlichen, was passiert, wenn man einem so kleinen Lebewesen Gewalt antut. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, keiner bekommt ein Kind, um es zu Tode zu schütteln. Das ist eine Affekthandlung. Und wenn man aber weiß, was passiert, wenn man darauf vorbereitet wird, dass passiert, wenn einem nicht alle immer nur sagen, das ist die wunderschönste Zeit deines Lebens und alles wird super und toll und die rosa Brille aufsetzen, sondern wenn einer wirklich mal sagt, du pass auf, du wirst wirklich am Ende deiner Kräfte neben dem Bettchen stehen und du wirst nicht mehr wissen, was du tun sollst, dann erinnere dich bitte an diesen Kurs hier. Das, glaube ich, ist essentiell wichtig, um das zu verhindern. Denn hier reden wir nicht von durchgeknallten Serientätern, die sich Kinder holen, um sie zu schütteln, sondern hier reden wir von überforderten Vätern, häufig Müttern auch. Und hier kann man und muss man ansetzen. Das heißt also, man nimmt also reale Ausnahmesituationen, in denen man sich befindet, und natürlich schreibt man darüber und verarbeitet sie in seinen eigenen Werken. Ja, das sind solche, aber es gibt natürlich auch mit schönen Momenten, ja. Also
die auch hoffentlich überwiegen.
Ja, die natürlich komplett überwiegen. Also, und die auch so skurril sind, wie wenn mein Mittlerer, ich zu dem letztens gesagt habe, räumst du dein Zimmer auf, bitte? Und er lächelt mich an und sagt, nein, danke. dann weiß ich, okay, alles klar, das ist A, erstmal ein Moment, was ich aufnehmen kann in einem der Bücher, B, 50% der Erziehung haben funktioniert. Höflich ist er schon mal, aber folgsam noch nicht so ganz. Also sowas passiert natürlich auch. Und ich merke es auch übrigens auf Facebook, wenn ich dann, ich nenne ja Kinder nicht beim Namen, mit Ausnahme des Frühchen, über die rede ich dann immer ganz gerne, weil ich Mitglied im Bundesverband das frühgeborene Kind bin. Auch das ist natürlich eine Situation, die mich sehr, sehr bewegt hat und wo ich ganz sicherlich mit etwas Abstand über die Erlebnisse auf einer Frühchenstation, die werde ich sicherlich auch noch mal in einem Thriller mit einbauen. Das war auch so ein realer Thriller, den man erlebt hat. 11 Wochen zu früh war Felix auf der Welt. Alles gut gelaufen, glücklicherweise, aber eben auch eine Ausnahmesituation, wo die Prioritäten wieder neu gesetzt wurden. Also klar, das Leben findet sich immer dann auch im fiktionalen Werk wieder.
Was sind eigentlich deine größten Ängste als Vater?
Klar, die größte Angst ist, mit einem irreversiblen Schicksalsschlag konfrontiert zu werden. Ich glaube, die allergrößte Angst, die habe ich in meinem Buch Der Insass thematisiert, ist, in Ungewissheit zu leben. Ich kann es mir kaum vorstellen und ich versetze mich trotzdem in solche Personen rein. Sei es bekanntestes Beispiel die Eltern von Maddie, aber auch die Eltern von Inga oder jetzt Rebecca. Ich finde, so grausam es sich anhört, aber natürlich ist das Schicksal der verschwundenen Mädchen in diesem Fall furchtbar. Genauso furchtbar, wenn nicht furchtbarer, finde ich es, wenn man als Angehöriger, in dem Fall bei mir als Vater, in der absoluten unendlichen Ungewissheit bleibt, um eventuell lieber mit der schrecklichsten aller Gewissheiten weiterzuleben, als wirklich permanent in diesem Ungewissen zu bleiben, was eine Dauerfolter ist. Und das ist natürlich so eine Angst, die ich auch eben schon häufig in meinen Büchern thematisiert habe.
Ja, das teile ich total, was du sagst, weil das ist bei mir genauso, die Angst davor zu haben, wenn auf einmal, als Beispiel jetzt, das Kind weg ist und nicht zu wissen, wo es ist, ob es gut geht, ob es nicht gut geht, und die Zeit, also die einen dann so auffrisst und die Gedanken, die einen einfach mürbe machen und am Ende einfach nichts mehr erstrebenswert oder lebenswert macht.
Und ich meine, das kennt ja jeder, der sein Kind vielleicht nur 3 Minuten im Supermarkt nicht gesehen hat oder das Kind gesagt hat, gesagt zu haben, ich gehe mal zum Nachbarn, das aber vergessen hat zu sagen, weil man weiß auf einmal nicht mehr, wo es ist. Also das ist eben etwas wirklich, was ja so Horrorszenarien sind. Und wenn man dann auch noch Autor ist oder ich meine, klar, auch oder überhaupt nur Eltern auf einmal, egal wie wahrscheinlich es ist, man hat jedes Horrorszenario vor Augen. Irgendwann muss der Verdrängungsmechanismus dann wieder einsetzen. Wir können uns ja gar nicht jeder Gefahr stellen, die da potenziell auf uns lauert.
Das kommt unverhofft. Wir haben zum Beispiel auch vor 2 Tagen hier in Schweden einen Unfall gehabt mit einem Wildschwein. Da machst du nichts. 3 schlafende Kinder hinten im Auto, da musst du reagieren. Also es kann immer irgendetwas passieren, aber diese Angst nochmal, dass ein Kind auf einmal weg ist oder das eigene Kind weg ist und man weiß nicht, wo und was passiert, das ist das Schlimmste. Ja. Da will man sich gar nicht reinverdenken und auch, wenn ich als Vater Nachrichten sehe, sehe ich die ganz anders als damals, als ich noch kein Vater gewesen bin. Aber auch wenn da Kinder über den Bildschirm laufen, die Hunger haben und Co., das berührt einen dann einfach 1000-fach mehr, wenn es nicht noch mehr ist.
Ja.
Damit. Und man versucht sich dann irgendwie, wie soll man sagen, das alles irgendwie so zurechtzurücken, dass das doch alles in Ordnung ist. Aber es kann einen jederzeit treffen, ja, das stimmt.
Definitiv, aber es ist natürlich auch das, ich meine, es hilft nicht viel. Fakten helfen gegenüber Emotionen ja nur bedingt. Es ist natürlich die absolute Ausnahme, dass so etwas passiert, dass man also wirklich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt mehr hat von einem Schicksal. Aber wir Menschen, wir setzen uns halt immer mit der Ausnahme auseinander. Ja. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass wir mit einem Flugzeug abstürzen. Natürlich, sobald wir davon hören, dass es wieder passiert ist, sind alle Statistiken Makulatur und wir gehen davon aus, es kann uns eben doch treffen. Aber da ist ja meine Theorie, dass uns einigen Menschen, zumindest mir beispielsweise, dann auch Krimis und Thriller helfen, Ängste abzubauen. Zumal es auch häufig beispielsweise ein Happy End gibt bei solchen Geschichten. Und ich als Autor eben in der Lage wäre, die verschwundene Inga oder Rebecca oder wie sie auch heißt, wieder auferstehen zu lassen und das Rätsel zu lösen. Das ist nämlich eben häufig, was mich an den Schreibtisch treibt, und auch Schlagzeilen, die mich nicht mehr in Ruhe lassen, die mich als Vater, als Familienmitglied berühren und wo ich denke, nee, das darf eigentlich nicht in Vergessenheit geraten. Einerseits und andererseits musst du dich jetzt wirklich mal damit auseinandersetzen. Dann ist das Problem nicht aus der Welt. Aber ich für mich habe meine Sorgen kanalisiert. Ich habe sie bearbeitet, sie nicht verarbeitet, sie bearbeitet. Das hilft mir persönlich besser, damit umzugehen. Ich habe auch vollstes Verständnis für, wenn beispielsweise andere Familienväter sagen, also seitdem ich Vater bin, ich kann mich auch fiktional überhaupt nicht mehr damit beschäftigen. Sage ich, ja, das hat jeder hat für sich sein Ventil. Irgendein Ventil braucht man aber. Das hat mir mein Ermittler gesagt. Also er hat eher Sorge, wenn er auf Leute trifft, die sich überhaupt nicht mit dem Tod auseinandersetzen, alles in sich hineinfressen und dann irgendwann explodieren, als Leute, die beispielsweise hin und wieder mal einen Thriller im Fernsehen sehen.
Dieses, du schreibst ja überwiegend Thriller, also ist ja eigentlich dein Steppenpferd. Also das, was ich so ein bisschen raushöre, damit verarbeitest du auch sehr, sehr viel von deinem eigenen Angst sein oder dass du die Welt dadurch ein Stück weit auch verändern möchtest?
Also ich schreibe jetzt nicht mit mir oben mit Zeigefinger und bin jetzt nicht so angetreten, eben irgendwie die Welt zu verändern. Ich habe eben aber gelernt, dass bestimmte Themen mir auf der Seele brennen und ich dann auf einmal das Buch eine Wendung nimmt oder ein Subthema hat, an das ich erstmal überhaupt gar nicht gedacht habe. In meinem Buch Der Augensammler hat ja einen sehr martialischen Titel, da geht es aber überhaupt gar nicht um das Augensammeln, sondern im Grunde genommen ist es eine Geschichte über die Prioritätensetzung von Vätern. Der eine Vater, der Ermittler, seine eigene Familie vernachlässigt, um das Leben eines anderen Kindes zu retten und irgendwann den Preis dafür zahlen muss. Und das ist etwas, da habe ich mich nicht vorher hingesetzt und gesagt, so, das musst du jetzt mal aufschreiben. Es war offensichtlich, wo ich selber auch mit mir gehadert habe und gesagt habe, ja klar, du arbeitest hier, bist aber nicht bei den Geburtstagsvorbereitungen deines Sohnes dabei. Das ist etwas, was einen natürlich selbst bewegt und was dann Einfluss in die Geschichten findet.
Wenn du einen Buchtitel für Väter schreiben müsstest, wie würde der heißen? So zum Abschluss dieses Podcasts. Weil normalerweise stelle ich immer die Frage, wenn du jetzt zu allen Vätern sprechen kannst da draußen und du hast 10 Sekunden Zeit, was würdest du denn aus deiner Vatersicht mit auf den Weg geben? Aber bei dir würde ich gerne die Frage anders platzieren. Ja. Ein Buchtitel für Väter, was würdest du aus deiner Sicht, wie würde das heißen? Macht weiter so, bleib Papa, immer Papa, oder wo würde der Titel thriller-technisch sich wiederfinden?
Ah. na gut, ein guter Thriller-Titel ist ja sowas wie Im Namen des Vaters, ne? Also
Amen.
Amen, genau. Das ist aber ein frommes Wunschdenken. Dass das denn irgendwie. Ich glaube, ganz ehrlich, also Im Namen des Vaters könnte man schon sagen, aber das die Blasphemie da auch rauszunehmen, das wäre dann eine Komödie. Eher, weil wir alle wissen, am Ende ist es eher, also ich würde eher in Abwandlung eines jüdischen Sprichwortes wäre Papa plant und das Kind lacht.
Ja, so. Ja, genial, exzellent. Dann würde das dein Buchtitel sein für die Vaterwelt da draußen. Sebastian, ich bedanke mich echt für dieses spannende Gespräch, auch mal reinzublicken in einem Autor. Du bist nämlich der erste Autor, der bei Papalapap zu Gast war.
Gerne.
Und du warst auch ein absoluter Wunschgast, weil ich viele Bücher auch von dir gelesen habe.
Sehr schön.
Und das jetzt lese ich das aus einem anderen Blick, das nächste Buch, was ich von dir in den Händen halten werde. Wann ist es denn soweit? Wann kommt dein neues Buch?
Das nächste Buch, was der Psychothriller, der erscheint, ist Der Heimweg und erscheint am 21. Oktober. Zuvor kommt jetzt noch, was vielleicht für den Podcast natürlich relevant ist, Fische, die auf Bäume klettern, als Taschenbuch. Das ist ja mein Buch, was ich meinen Kindern gewidmet habe. Was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte? Fische, die auf Bäume klettern, das erscheint jetzt Anfang August.
Das packen wir auch nochmal mit in den Link rein, in die Shownotes, sodass derjenige, der jetzt sagt, hier, da will ich aber mal, wenn ich unterwegs bin, mein Handy weglegen und ein Taschenbuch rausziehen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, in der U-Bahn auffällig zu werden mit einem Buch in der Hand. Sebastian, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, auch dass du so offen und ehrlich über das Vatersein gesprochen hast.
Dank.
Drücke dir auch die Daumen hier in der Corona-Zeit.
Ja, Dito, ihr lasst es euch in Schweden gut gehen, ne?
Das haben wir vor und das werden wir auch weiter genauso verfolgen. Einfach jeden Tag in den Tag reinlegen,
okay.
Bis es dann wieder heißt, die Elternzeit ist vorbei.
Wunderbar, vielen Dank.
Papa, la pap. Papa, la Pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool.
Daddy bleibt cool.
Yeah. Papa, la Pap. Papa, la Pap.